So, nachdem wir beim letzten Mal die Titus-Predigtreihe abgeschlossen haben, will ich jetzt heute eine neue Predigtreihe starten über eine kleine, aber feine Perle des Alten Testaments, und zwar das Buch Rut. Es soll heute nur um die ersten 5 Verse gehen, aber ich will es mir noch erstmal ein bisschen gröber zusammenfassen. Ja, das Buch Rut im Alten Testament, wirklich ein kleines Buch, aber es ist eine herrliche Geschichte mit Leid, mit Freude, mit Liebe, die einen wirklich zu Tränen rühren kann und mit der Gott uns in einer schönen Art und Weise das Evangelium anhand von einer Lebensgeschichte zeigt. Hier sehen wir das Evangelium Jesu anhand von einer Geschichte, wie sie einfach passiert ist, wie Gott sie auch passieren hat lassen und wie sie zumindest in unserer heutigen Zeit und Kultur theoretisch auch passieren könnte. Auch wenn manches heute ein bisschen kulturell anders ist. Dieses Buch Rut, es zeigt, wie unwürdige Sünder wie wir in das Volk Gottes kommen dürfen. Wie unwürdige Sünder wie wir ins Volk Gottes kommen dürfen. Und bevor wir uns das näher anschauen, will ich nochmal beten. Vater, dir will ich danken, dass wir uns dein Wort anschauen dürfen, dass wir ja, dein Evangelium auch drin sehen dürfen. Und genau um das bitte ich dich, Herr, dass dieses herrliche Wort, dass es auch uns herrlich wird, dass dein Geist jetzt zu uns rede durch dein Wort und uns doch ja, diese Herrlichkeit auch wieder neu deutlich macht, uns motiviert, dich zu lieben, für dich zu leben, ja, auch uns korrigiert, nicht die gleichen Fehler zu begehen, uns einfach auf deinem Weg hält und lehrt oder auf deinen Weg bringt. Das schenk du bitte, Herr. Vielen Dank. Amen. Aber nur ganz kurz zusammengefasst, falls ihr mir die Geschichte nicht ganz so gut kennt oder es einfach gerade nicht mehr so präsent in Gedanken hat. Es gibt eine Naomi, die verlässt mit ihrem Mann und ihren 2 Söhnen, verlässt sie das Volk Israel, verlässt das Land Israel, weil dort eine Hungersnot war. Und sie gehen nach Moab und ihre beiden Söhne, die heiraten dort Moabiterinnen, also für Israel Ausländerinnen. Aber sterben bald darauf. Und auch ihr Mann stirbt. Und jetzt ist die Naomi völlig allein ohne Sicherheit. Mit ihren 2 Schwiegertöchtern. Und da beschließt sie jetzt quasi in ihrer Verzweiflung, heimzukehren. In ihr Land, zu ihrem Volk. Und wird dabei von der einen Schwiegertochter, von der Ruth, begleitet. Und diese Ruth kommt quasi nach Israel als Ausländerin, arbeitet dort auf einem Feld und lernt dann den Besitzer des Feldes kennen, den Boas. Der kümmert sich wirklich liebevoll um sie als eine ausländische Witwe, sodass sie wirklich in ihrer Notlage versorgt ist, sie und ihre Schwiegermutter, die Naomi, um die kümmert sich der Boas. Er ist sogar, oder er wird uns dann als einer der Löser vorgestellt. Ja, ein Löser war ja damals einer, oder gibt es auch teilweise heute noch in diesen Kulturen, ja, einer, der Naomis Erbe mit ihren ganzen Äckern und so weiter antreten könnte, weil sie ja quasi keinen Mann mehr in der Familie hat und es gar nicht schaffen würde. Er ist einer, der dieses Erbe antreten könnte, weil er ein Verwandter entfernter ist. Und dazu müsste er aber die Ruth, die Ausländerin, heiraten. Das würde er sogar mit Freuden tun. Es gibt nur ein Problem. Es gibt noch einen anderen Löser, der ein bisschen näher verwandt ist wie er. Und er hat somit vorher dieses Recht, beziehungsweise eigentlich sogar auch diese Pflicht. Und der Boas, der nimmt es aber gleich in die Hand und kümmert sich darum, dass diese beiden eben versorgt sind, entweder durch ihn oder den anderen Löser, und spricht eben diese andere Person drauf an der hätte auch gleich Interesse an diesem Erbteil. Ja klar, das will er haben. Aber die Ruth als Ausländerin, nee, die will er lieber nicht heiraten. Und deswegen gibt er sein Lösungsrecht dem Boas ab. Und somit steht auch dieser Ehe nichts mehr im Weg. Und die Ruth und die Naomi, die sind durch diesen Löser Boas bestens versorgt. Es gibt ein Happy End, sogar zum Schluss noch mit einem Kind von den beiden, der dann der Vorfahre von dem König David wird. Ja, er wird dann der Opa vom König David. Und wir haben hier in dieser Geschichte ein wunderschönes Bild, wie sich einer um jemand anderes eigentlich völlig Unwürdiges kümmert, sodass diese Person auch in das Volk Gottes kommen darf. Ja, und jetzt wissen wir, okay, daran sehen wir allgemein auch, wie Gott ist. Aber wir wissen, Gott hat ganz bewusst viele Geschichten, die er mit Menschen geschrieben hat, hat er in die Bibel gepackt. Viele auch nicht, aber viele hat er reingepackt, um uns eins zu zeigen. Nämlich von ganz vorne bis ganz nach hinten auf die letzte Seite des Evangeliums Jesu. Und somit sehen wir in dieser Geschichte, wie sich einer um andere kümmern und sie ins Volk Gottes kommen dürfen, sehen wir, wie Jesus Christus sich um seine Braut kümmert, selbst um die, die eigentlich gar nicht zu seinem Volk gehören darf. Nämlich Ausländer, die sogar von einem Volk kommen, wo normalerweise nicht zu Gottes Volk gehören sollten. Deswegen hat Gott uns diese Geschichte aufschreiben lassen, dass wir daran typologisch was sehen, wie Christus handelt, um seine Braut zu sammeln aus allen Völkern, auch aus den Heiden. Und deswegen habe ich für mich dieses Buch eigentlich so mit folgendem Satz zusammengefasst, wie der große Löser und Erlöser Jesus Christus unwürdige Heiden in sein Volk aufnimmt. Wie der große Löser und Erlöser Jesus Christus unwürdige Heiden aus Gnade in sein Volk aufnimmt. Und bevor wir reingehen, wir finden so drei Einzigartigkeiten von diesem Buch noch sagen. Vor allem in drei Dingen ist es auch noch ein, ja, ein bisschen herausragendes Buch in der ganzen Bibel. Es ist nämlich mit dem Buch Esther zusammen das einzige Bibelbuch, das nach einer Frau benannt ist. Ja? In beiden Büchern geht es um die Ehe von einer einfachen Frau mit einem herausragenden Mann. Im Buch Esther geht es um dieses einfache jüdische Mädchen Esther mit der Ehe mit diesem herausragenden heidnischen König Ahasveros. Bei Ruth geht es um eine einfache Heidin und ihre Ehe mit dem herausragenden Juden Boas. Dann ist es zweitens auch das einzige Bibelbuch, das nach einem Vorfahren Jesu benannt ist. Ja, Mose war kein Vorfahre Jesu. David oder vielleicht Abraham, nach denen ist kein Buch benannt. Es ist wirklich nur Ruth, die ein Bibelbuch geschrieben haben oder nach denen es benannt ist, die eine Vorfahrin von ihm ist. Die wird es nicht selber geschrieben haben, sondern wahrscheinlich hat der Samuel oder der David so 100, 150 Jahre später aufgeschrieben, um die Königs- und die Messias-Linie Davids aufzuzeigen. Das wird der Sinn auch gewesen sein, warum es aufgeschrieben wurde. Und natürlich auch hatte Gott auch noch weiter das Ziel, uns das Evangelium drin zu zeigen. Aber benannt ist es trotzdem eben nach dieser Heidin Ruth, die eine Vorfahrin Jesu werden durfte. Und da ist es auch noch eine Einzigartigkeit, nämlich mit dem Buch Hiob zusammen. Das sind die beiden einzigen Bücher in der Bibel, die nach nicht-jüdischen Personen benannt sind. Und somit zeigt es auch gleich ein Thema auf, nämlich wie Heiden ins Volk Gottes kommen dürfen. Das wären so ein paar herausragende Dinge zum Buch Ruth. Kommen wir zum Bibeltext. Ich lese uns die ersten 5 Verse vor. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebirge von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon, Ephratiter aus Bethlehem Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kiljon, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Es geht in diesen 5 Versen um das selbstverschuldete Leid. Das selbstverschuldete Leid. Wir wollen uns zuerst kurz diesen ersten Teil von Vers 1 anschauen, den historischen Hintergrund, dass wir ein bisschen dieses Buch einordnen können und uns dann den Rest anschauen, nämlich das selbstverschuldete Leid Naomis. Sorry, ganz kurz. Wenn wir jetzt diese 5 Verse uns angeschaut haben, dann merkt man gleich, dieses Buch, das geht gar nicht so schön los, wie ich es eigentlich irgendwie gerade euch versucht habe zu beschreiben. Ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es irgendwie um eine Schwiegermutter- oder Schwiegertochterbeziehung geht oder andersrum. Nee, die war wirklich super zwischen Naomi und Ruth und kann auch in der so gegenseitigen Fürsorge wirklich auch als ein Vorbild genommen werden. Ja, wenn man da irgendwie sich schwer tut, kann man das gerne auch mal aus dieser Perspektive lesen, obwohl es gleich, ich auch klar sagen will, das ist nicht der Grund, warum dieses Buch geschrieben wurde. Ja, um uns das zu zeigen. Ich habe ja vorhin schon den Grund genannt, was das Wichtige ist, vor allem eben das Evangelium. Und trotzdem, diese Beziehung, die war super. Deswegen ist es kein, sagen wir mal, unschöner Beginn. Sondern der hatte mit zu tun, was damals für eine Zeit war. Es geht ja nämlich los. Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Jetzt, was war das für eine Zeit von den Richtern? Wenn wir uns die anschauen, das Buch der Richter ist einfach direkt vor dem Buch Ruth. Und wenn wir uns das durchlesen, dann sehen wir, es ist eine sehr gottlose Zeit. Richtig gottlose Zeit, in der das Buch Ruth spielt. Ja, als Gott nämlich das Volk Israel in das verheißene Land gebracht hat, aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, da hat man schon die ganze Zeit auf diese Wanderung dorthin gemerkt, dieses Volk ist wirklich ein gottloses, widerspenstiges Volk, das permanent nur gegen Gott rebelliert. Aber so als, sagen wir mal, so Gesamtvolk haben sie noch wirklich einigermaßen nach Gottes Willen auch gelebt, als sie unter der guten Führung von Mose oder auch Josua dann waren. Und Gott hat sie da auch immer wieder auf den rechten Weg gebracht, sie da gezüchtigt und es ging noch einigermaßen. Als dann aber der Josua gestorben war, da hat es nicht lang gedauert und dieses Volk ist abtrünnig geworden, sind Götzen hinterhergelaufen, was dann einen großen moralischen Verfall auch mit sich gebracht hat. Und sie haben nicht mehr ihrer Bestimmung nachgelebt, nämlich Gott gedient. Und deswegen hat Gott sie erzogen. Er hat sie gezüchtigt, dass sie umkehren zu ihm. Weil er der wahre Gott ist und niemand anders. Und er hat das Recht, dass wir ihm dienen und niemand anderes. Und er hat es mit allen möglichen Dingen auch versucht, dass sie umkehren. Ja, zum Beispiel, indem er Propheten geschickt hat und so weiter. Aber sie haben nicht drauf gehört. Dann hat er auch andere Völker als Strafe geschickt, dass sie über das Volk Israel herrschen konnten, sie bedrückt haben, sodass die dann merken, oh, da stimmt was nicht mehr. und so zu Gott umkehren würden. Und das Ganze, das hat auch immer eine Zeit lang geklappt. Sie haben dann kurzfristig wieder zu Gott gerufen und gesagt, Gott, wir haben einen Fehler gemacht. Bitte vergib uns. Und Gott hat ihnen vergeben in seiner Gnade, hat ihnen einen Richter geschickt. Ja, ein Richter, das waren Befreier, die sie dann angeführt haben, um gegen die Feinde zu kämpfen und sie dann auch zu besiegen. Und die ihnen dann aber auch gesagt haben, wie sie jetzt mit Gott leben sollten, dass das Ganze nicht wieder passiert. Aber als der Richter dann gestorben war, gleich wieder das Spiel von vorne, nur dass sie es noch schlimmer getrieben haben. Und in dieser ganzen Abwärtsspirale haben dann selbst die Richter gesteckt, ja, die immer weniger nach Gottes Geboten gelebt haben, wie zum Beispiel ein Simson, der eigentlich ein völlig verdorbenes Leben geführt hat. Und je länger also diese Richterzeit ging, desto gottloser wurde das Volk und desto weniger vorbildhaft waren die Richter, bis am Ende dieser Richterzeit ein blutiger Bürgerkrieg stand, in der fast ein ganzer Stamm aus Israel ausgelöscht worden wäre. Das war die Zeit, in der die Richter richteten. Und deswegen ist eigentlich das Fazit des Richterbuches folgendes, einfach nur der letzte Vers davon. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Und wenn jeder nur selber entscheidet, dann ist das völlige Chaos da und kommt es eben auch zu Bürgerkrieg. Und somit zeigt dieses Richterbuch uns Menschen unsere völlige Verdorbenheit auf. Ja, nachdem dieses fünfte Buch oder diese Mose-Bücher ja damit anfangen, wie wir Menschen im Segen Gottes gelebt haben, im Garten Eden, gegen Gott gesündigt haben, diesen Segen verloren haben, wie Gott dann aber wieder mit anfängt, was es braucht, um in diesem Segen wieder zu leben. Und sie dann sogar in ein herrliches Land geführt hat. Aber was man dann bei Josua lesen, aber das Buch Richter zeigt dann auf, wir Menschen, wir können das nicht in diesem Segen leben. Wir sind völlig verdorben, wir haben nichts Gutes an uns. Das zeigt uns das Richterbuch, unsere Bosheit. Und genau in dieser Zeit befinden wir uns im Buch Ruth. Eventuell zur Zeit des Richters Gideon. Mitten in der Richterzeit von zeitlich her. Ja, und dann heißt es ja, es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land. Also das kam jetzt noch zusätzlich dazu, zu der ganzen Gottlosigkeit. Wenn es in der Zeit von Gideon war, dann könnte diese Hungersnot durch die Midianiter ausgelöst worden sein, weil die 7 Jahre lang kamen, immer zur Erntezeit, und selber entweder alles vernichtet haben oder selber geerntet haben und somit das Volk Israel niedrig gehalten haben und in eine Hungersnot gestürzt. Jetzt die Frage, warum hat Gott es zugelassen? Warum lässt er sein Volk auch so dahin vegetieren? Das ist ganz einfach. Es ist zur Züchtigung Israels gedacht, weil sie mal wieder gegen ihn rebelliert haben, obwohl er ihnen so viel Gutes gegeben hat. Da müsste man zum Beispiel nur mal Richter 6 durchlesen, vor der Berufung Gideons, wie uns da dieses Volk beschrieben wird. Und Gott hatte das schon lange vorher auch angekündigt, dass es genau so kommen wird. Nämlich im 3. Buch Mose, in Kapitel 26, als Gott diesen Bund mit dem Volk schließt, sagt er, ich werde euch das herrlichste Land geben, ich werde euch Sicherheit geben, kein Feind wird euch anrühren, ich werde euch Wohlstand geben, alles, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr als mein Volk lebt. Und dann sagt er aber auch weiterhin, weil es ist ein Bund mit Bedingungen. Es ist ein zweiseitiger Bund, den er hier mit diesem Volk schließt. Er knüpft das Ganze an Bedingungen und sagt, was passieren wird, wenn sie es nicht tun. 3. Mose 26, Abvers 14. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht all diese Gebote tut, Und wenn ihr meine Ordnungen verwerft und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, sodass ihr nicht alle meine Gebote tut und dass ihr meinen Bund brecht, dann werde ich meinerseits euch dieses tun. Ich werde Entsetzen über euch verhängen, Schwindsucht und Fieberglut, die die Augen erlöschen und die Seele verschmachten lassen. Und ihr werdet vergeblich euren Samen sehen, denn eure Feinde werden ihn verzehren. Und ich werde mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr vor euren Feinden geschlagen werdet. Und eure Hasser werden über euch herrschen. Und ihr werdet fliehen, obwohl niemand euch nachjagt. Und wenn ihr mir daraufhin immer noch nicht gehorcht, werde ich fortfahren, euch zu züchtigen, und zwar 7-mal wegen eurer Sünden. Und ich werde euren starken Hochmut brechen und werde euren Himmel wie Eisen machen und eure Erde wie Bronze. Eure Kraft wird sich umsonst verbrauchen und euer Land wird seinen Ertrag nicht geben und die Bäume des Landes werden ihre Frucht nicht geben. Das hat Gott ihnen angekündigt und es beschreibt die Richterzeit mit vielen Hungersnöten sehr gut. Deswegen war diese Hungersnot über das Volk Israel gekommen. Wir haben also einen ziemlich düsteren Anfang in dem Buch Rut, aber ich kann sagen, ein umso schöneres Ende. Mit diesem Wissen jetzt aber, um was es sich auch für eine Zeit handelt, da leuchtet dieses Buch Rut eigentlich wie so eine schöne Perle auf einem schwarzen Hintergrund. Weil wir sehen, dass Gott sich auch in dieser gottlosen Zeit einen kleinen Überrest bewahrt hat, die ihm gehorcht haben, ihm vertraut haben, an ihm festgehalten haben und die er durchgebracht hat. Jetzt ist natürlich die Frage, aber wieso traf es auch eine gläubige Familie, die Familie von Naomi? Warum hat auch sie diese Hungersnot durchmachen müssen? Und das bringt uns zu diesem zweiten Punkt, das selbstverschuldete Leid Naomis. Ich lese weiter. Und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon, Ephratiter aus Bethlehem Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, der Name der einen war Orpa, der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kiljon, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Ich denke, dass wir die Familie von Elimelech als eine gläubige Familie bezeichnen können, die innerhalb des Volkes Israel wirklich zum Volk Gottes gehört hat. Nicht zu dem gottlosen Teil, sondern zum gläubigen Teil. Oder aber es war nur die Naomi von ihrer Familie, die gläubig war, und ihr Mann und auch ihre Kinder, die haben nur scheinbar dazugehört. Und in Prüfungen hat sich dann gezeigt, dass sie nicht standhielten und dann auch in die Welt gingen. Ja, es wird nicht ganz klar aus diesem Text. Aber was klar wird aus diesem Text, egal wie es ist, sie sind definitiv allesamt unreif im Glauben. Ja, die hatten wenig Erkenntnis und dadurch auch wenig Vertrauen in Gott und haben deswegen auch nicht besonders fromm gelebt. Das wird deutlich. Sie persönlich und aber auch die ganze Leitung Israels hatten komplett versagt. Das wird deutlich hier aus dem Text. Ja, das sieht man zum Beispiel daran, dass der Elimelech bei dieser Hungersnot nach Moab zieht, obwohl Gott ihnen doch ein tolles Land gegeben hat, voll von Milch und Honig, wie es ja mal beschrieben wird. Vor allem, da er ja aus Bethlehem kam. Ja, und Bethlehem, das war ein kleines, aber segensreiches Dorf aus dem später mal der Messias kam. Und Bethlehem heißt übersetzt Brothausen. Ja, ich sage mal so, dort, wo das Brot zu Hause ist. Warum? Das hatte wirklich fruchtbares Ackerland. Dort wurde viel geerntet. Und ich denke, Gott hat den Namen auch bewusst geben lassen, weil dort mal das Brot des Lebens zur Welt kommen würde. Ja, aber eigentlich war es ein guter Ort, an dem er klebt hat. Aber jetzt, zur Zeit des Gerichts durch die Hungersnot wegen Israels Sünde, ist der Elimelech lieber ausgewichen, anstatt dass er sich auf Gott geworfen hätte und daraus auch für sein Leben gelernt hätte. Weil für Kinder Gottes, das sind die Gerichte, die diese Welt hier in ihrer Gottlosigkeit auch erfahren muss. Ja, und das war im Volk Israel genauso, weil es gab in Israel, sagen wir mal so, es gab einen gläubigen Teil und einen weltlichen Teil, einen gottlosen Teil in diesem Volk Gottes. Und wenn wenn dieser weltliche Teil gottlos gelebt hat und Gott sie auch gerichtet hat, das ist wie auch heute diese Welt richtet. Aber für Kinder Gottes sind diese Gerichte, die diese Welt erfahren muss und damals auch Israel erfahren musste, sind keine Strafe Gottes für seine Kinder, sondern sie dienen zur Heiligung. Das, was die Welt als Strafe erfahren muss, das dient dem Volk Gottes zur Heiligung. Ja, auch wir Christen müssen dadurch, durch das, wie Gott diese Welt richtet, aber niemals zur Strafe, sondern nur in der liebenvollen Heiligung für seine Kinder, um uns mehr in das Bild Jesu zu verwandeln. Der Elimelech und seine Familie, die wussten das nicht oder die wollten es nicht wahrhaben und zogen deswegen lieber weg. Lieber haben sich dem entzogen nach Moab, das der Jeremia mal als Land der Sorglosigkeit bezeichnet hat. Ja, die wollten lieber sorgenfrei leben, als sich unter Gottes Erziehung zu stellen. Und das zeigt, damit zeigt er auch seine geistliche Unreife, indem er sein Schicksal selber in die Hand genommen hat, anstatt Gott zu vertrauen. Eigentlich sollte er ja ein Lobgesang für Gott sein. Ja, er war einer aus dem Stamm Juda. Und Juda bedeutet ja Lobgesang oder Lobpreis für Gott. Und das wird man noch sehen im Buch Ruth, da haben wirklich alle Namen, die haben eine Bedeutung. Ja, und das sollte eigentlich sein, ein Lobpreis für seinen Gott. Aber diese Bestimmung hat er total verpasst. Und als es dann nichts wurde, ja, als es dann quasi immer noch schlimmer wurde, haben sie nachher sogar noch Gott dafür beschuldigt. Ja, wenn wir Vers 21 die Worte Naomis lesen, sagt sie, voll bin ich ausgegangen und leer hat der Herr mich zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses angetan hat? Ja, man könnte sagen, Gott ist schuld, in Anführungszeichen, daran. Er hat es verursacht, ja, aber nicht zum Bösen, wie es die Naomi hier am Anfang noch denkt. Wir werden sehen, sie ändert ihre Meinung noch, aber am Anfang dachte sie, es ist böse von Gott. So war es nicht. Es war in seiner Gnade zum Guten für sie, dass sie zurückfindet. Elimelechs Familie, die hat es aber nicht erkannt und dachte, dass sie es mit, ja, dass es ihnen mit Gott halt immer gut gehen müsste. Und wenn es das nicht geht, dann stimmt irgendwas nicht. Und wohin sind sie denn ausgerechnet hingegangen? Nach Moab. Moab, das steht in der Bibel für ein Volk, oder letztlich für ein Sündenvolk, ja, für Sünde schlechthin, für Sünde, Verdorbenheit. Weil dieses Volk ist durch Inzucht von Lot mit seinen Töchtern beziehungsweise andersrum entstanden. Und obwohl sie eigentlich so mit Israel, Abraham und Lot, ja, verwandt waren, waren sie trotzdem, waren sie oft die Feinde Israels, haben sich beim Auszug aus Ägypten gegen das Volk Israel gestellt, haben dem Bileam angeheuert, dass er sie verfluchen und verführen sollte. Während der Richterzeit gab es Zeiten, in denen Moab Israel angegriffen hat und in genau dieses gottlose Land ging der Elimelech jetzt. Hat gemeint, dass es ihm dort in der Welt besser geht. Und das führt natürlich auch dazu, dass seine Söhne moabitische Frauen geheiratet haben. Die haben jetzt zwar nicht direkt zu den Kanaanitern gehört, mit denen es ausdrücklich verboten war, für Israel eine Ehe einzugehen, aber trotzdem sollten Ausländer nicht geheiratet werden, die eigentlich einen fremden Gott haben und somit einen auch zu einem fremden Gott hin verführen. Das sollte nicht gemacht werden. Und wir sehen also, Elimelech und Naomi, die haben in ihrer Glaubensprüfung total versagt. Das waren jetzt nicht Leute, die Gott generell verlassen wollten, aber sie haben seine guten Wege haben sie verlassen. Ja, die hatten vielleicht mal gut angefangen. Ja, Elimelech bedeutet, mein Gott ist König. Ja, das heißt, er kam aus einem gottesfürchtigen Haus, einer gottesfürchtigen Familie. Oder auch Naomi oder Naemi, je nachdem, wie man es übersetzt, bedeutet die Liebliche, die Liebenswürdige, die Wonne. Ja, die haben allerdings leider nicht auf Gott vertraut. Die haben nicht Gott als ihren König gesehen, waren keine Wonne für Gott. Sondern sie hatten seine Gemeinde, seine Versammlung verlassen. Von unser Hebräer 10 sagt, ja, nur ein bisschen von dem, was wir vorhin auch, ein bisschen danach, was wir gelesen haben, werden wir davor gewarnt, die Versammlungen Gottes zu verlassen. Ja, ich lese es uns vor in Hebräer 10, Vers 24 und 25. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Bei dieser Familie war es komplett anders. Die gingen nicht mehr zur Stiftshütte, nicht mehr zum Passa, nicht mehr zum Gottesdienst. Sie haben nicht mehr mit Gott gelebt. Kennst du das? Da hat vielleicht jemand gut im Glauben angefangen, hat es auch ernst gemeint, aber dann irgendwie nachgelassen, vielleicht durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst, dass man ja, vielleicht wenig Zeit hatte oder sich zumindest genommen hat, sich mit Gott zu beschäftigen, durch Arbeit, Familie, vielleicht Hausbau, falsche Freunde, was auch immer. Und ist so auf Abwege geraten. Vielleicht kennt man es von sich selber, dass man so auf Abwege geraten ist. Man kommt vielleicht noch zur Gemeinde, aber ist nicht mehr wirklich dabei. Dann will ich dir eins sagen. Sehe eventuelle Schicksalsschläge, die dann vielleicht auch kommen, nicht als ein Gericht Gottes gegen dich, wenn du sein Kind bist, sondern als eine liebevolle, ermahnenden Ruf deines Vaters, der dich ruft und sagt, kehr um, mein Kind, kehr um zu mir und lauf dann nicht in die Welt, wie es hier passiert ist, sondern demütige dich unter deinen Gott und vertrau ihm. Kehr dich nicht von ihm ab, ja, und auch nicht unbewusst. Ja, indem andere Dinge einem dann wichtiger werden. Das ist wirklich eine Abwärtsspirale und vor dem warnt uns dieser Text hier. Passt da wirklich auf. Wenn du sein Kind bist, dann wird er dich wieder zurückbringen. Daran habe ich keinen Zweifel. Ja, seine Kinder, die gehen nicht verloren. Aber das wird schmerzvoll. Ja, je mehr man sich von ihm abgewandt hat, desto schmerzvoller wird es. Das zeigt uns dieser Text hier. Und dann halt auch Glaubensprüfungen aus. Wer sein Kind ist, für den ist es zum Guten, nicht zum Bösen, nicht gegen dich. Da darfst du deinem Gott vertrauen. Bei der Naomi hat das Ganze noch ein bisschen gedauert. Aber es ist gut, dass Gott seine Kinder bewahrt und sie somit auch zurückgeführt hat. Weil ihre und auch Elimelechs Wege, die hatten ja wirklich Folgen, gell? Er selber ist in einem fremden Land gestorben, auch später seine beiden Söhne, und jetzt stand die Naomi komplett allein da, ohne Mann, ohne Kinder, in einem fremden Land, als ältere Witwe, komplett ohne Schutz, ohne Hoffnung und ohne Hinterbliebenenrente wie heute. Ja, Gott bringt auch manchmal Schweres über uns, aber er tut es nicht, um uns zu ärgern, sondern er tut es zum Guten, dass wir dann nur noch ihn haben, auf den wir vertrauen können und uns dann demütig auch an ihn allein halten und nicht mehr an diese Dinge in dieser Welt. Wenn wir das Ganze also jetzt für uns zusammenfassen, was sehen wir? Wir sehen in diesen ersten 5 Versen die Situation Naomis. Sie hatte völlig versagt, alles verloren, war jetzt ohne Schutz. Eine ziemlich miese Lage, wenn man so dasteht und dann nicht mal einen Gott hat, dem man vertraut, oder? Sie glaubte zwar, dass es Gott gibt, aber hat sich trotzdem nicht viele Hoffnungen gemacht, weil sie gedacht hat, es war ein Strafgericht Gottes gegen sie wegen ihren Sünden. Falls es dir auch so geht, dann will ich dir die Hoffnung zusprechen, mit einem kurzen Ausblick, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Denn wir haben hier in Vers 5 den Tiefpunkt des Buches. Ja? Jetzt danach wird es eigentlich nur noch schöner. Weil Naomi, die tut jetzt das einzig Richtige, was sie überhaupt tun könnte in dieser Lage. Und das ist das, was wir uns dann in der nächsten Predigt, wenn ich wieder dran bin, auch anschauen wollen. Nämlich sie kehrt um in ihr Land. Und das Land Israel, das war damals eben dieser Ort, an dem Gott Segen versprochen hat. Das war es damals. Dort ist Segen, bleib dort oder geh dorthin, dann bist du im Segen Gottes. Ja, von dem her, wenn es dir jetzt auch so geht, dass du von Gott weggelaufen bist oder denkst, unter seinem Gericht zu stehen, dann kehr um zu ihm, demütige dich unter seine starke, vielleicht auch züchtigende Hand. Weil er wird niemand abweisen, der mit einem zerschlagenen Herz zu ihm kommt. Das wird man dann auch in der weiteren Geschichte sehen. Vielleicht war er es, der auch Leid zufügte, aber wenn, dann mit einer guten Absicht, um dich zurückzubringen. Denn bei Gott, da gibt es Vergebung, da darf man zurückkehren, auch wenn man total versagt hat, auch wenn man total in Sünde steckt. Tu Buße davon, kehr um, wie die Naomi sich von diesem gottlosen Land Moab umgekehrt hat und zurück an den Ort ging, an dem Gott gesagt hat, hier ist mein Segen. Nachdem uns also das Buch Richter gleich davor unsere totale Verdorbenheit und Sündhaftigkeit eigentlich vor Augen führt, zeigt uns das Buch Ruth unsere Unwürdigkeit, die wir gegenüber Gott haben. Das macht uns das Buch Ruth klar. Aber wenn wir das begriffen haben, dass wir total verdorben und dadurch auch unwürdig sind, zu Gott zu kommen, dann leuchtet uns die Gnade, die wir in unserem Erlöser Christus bekommen, leuchtet uns viel, viel schöner auf. Jesus wird nämlich im Folgenden in dieser Geschichte durch den Boas vorgeschattet, der alles daran setzt, um uns zu erlösen, trotz unserer Unwürdigkeit. Denn heutzutage ist er, Jesus Christus, der einzige Ort, an dem Gott seinen Segen verheißen hat. Es ist nicht mehr dieses eine Land. Durch das hat Gott es früher gezeigt. Dort ist mein Segen, um uns auch heute zu zeigen, wenn du an dem Ort bist, den Gott verheißen hat, dann bist du in seinem Segen. Und den hat er eben seit Christus auf ihn gelegt, diesen Ort. Und deswegen, wenn man bei ihm ist, ist man im Segen, wenn man zu ihm umkehrt. Vielleicht, wenn man auf Abwege geraten ist, Gott wird vergeben. Das wird man dann in der weiteren Geschichte sehen. So mit Hammerhoffnung, auch wenn wir in so einer auswegslosen Lage stecken oder vielleicht mal stecken werden, es gibt Hoffnung bei ihm und das ist das Evangelium. In Jesus ist die Erlösung, da ist ein Ort da, an dem Segen ist. Wir werden es auch weitersehen werden in dieser Geschichte. Wenn wir dann jetzt gleich nach diesem Lied zum Abendmahl auch kommen, dann dürfen wir das auch erleben und dürfen das auch mit bedenken. Denn dass wir an unsere Unwürdigkeit denken, wir von uns aus sind nicht würdig, das Abendmahl als ein Bild für das, dass Jesus uns seine Vergebung zuspricht, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns gerecht gelebt hat, dessen sind wir nicht würdig. Aber wir dürfen eins wissen, Jesus Christus, er wurde ein Mensch, um ein vollkommenes, würdiges Leben für uns zu führen und dieses vollkommen würdige Leben rechnet er uns an, wenn wir dann im Glauben zu ihm kommen. Und dann sind wir würdig vor Gott. Auch das gehört zum Evangelium und das dürfen wir auch im Abendmahl dann sehen und schmecken. Und deswegen, dann nimm dieses Brot und nimm diesen Wein, nicht im Unglauben, weil das wäre dann wirklich unwürdig. Wenn wir im Unglauben kommen, dann würden wir unwürdig kommen. Und das hat Gott nicht verdient, dass wir im Unglauben kommen. Denn es gibt diesen Ort des Segens in Christus und da sind wir dann würdig, um vor ihn zu kommen. Indem wir erkennen, dass diese Würde nicht an uns liegt, sondern allein an Christus. Und dann können wir uns über dieses Abendmahl freuen, über die Erlösung, die wir in ihm auch haben.